glaube, der Vergleich zwischen Leistungssport und Musikinstrument spielen ist wirklich treffend. Und oft ist es so, dass man muss einfach tagtäglich in Übung bleiben, sonst sind diese ganz kleinen Muskeln auch nicht so im Training. Ich glaube, dass ich auch mich für Musik entschieden habe als kleines Kind, weil ich Volksmusik so spannend fand. Mhm. Ich komme aus Ungarn und da ist Geige ist ja ein ganz wichtiger Teil von Volksmusik.
Gabriel Fels war ja 12 Jahre lang Generalmusikdirektor hier. Und für ihn kommt jetzt in der neuen Spielzeit Jordan D'Souza. Der bringt auch im Programm so die ein oder andere Veränderung mit.
Ja, also ob ich Geige oder Breite spiele, ist mir gleich. Mhm. Aber wenn ich als Bratschistin mehr gefragt bin, dann
wenn der Bedarf da ist, ja, auf jeden Fall.
Also es war wirklich cool. Eigentlich eher so eine Entscheidung. Ich möchte an dem bestmöglichen Platz enden und dann, wenn das mit der Bratsche besser zu erreichen ist, dann ist es die Bratsche. Also ich habe da tatsächlich zeitlang parallel beides studiert.
Kommt man da nicht durcheinander?
Doch.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen und schön, dass ihr wieder zuhört. Ich muss sagen, eine Sache, über die ich sehr traurig bin, die ich auch ein bisschen bereue in meinem Leben, ist, dass ich kein Musikinstrument spiele. Das hätte ich sehr, sehr, sehr gerne gelernt. Und ja, wie gesagt, das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Leute, die das sehr gut können, sind unsere Dortmunder Philharmoniker, unser Orchester hier am Theater. Genau, das sind natürlich professionelle BerufsmusikerInnen. Und ich freue mich sehr, dass ein Mitglied der Dortmunder Philharmoniker heute hier bei mir sitzt, nämlich Zsuzsanna Liptak-Picot. Hi.
Hi.
Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und wir ein bisschen quatschen können. Wie ich gerade schon sagte, ich spiele ja kein Instrument, deswegen ist dieses ganze Feld so BerufsmusikerInnen total interessant für mich. Das ist so ein Bereich, in dem ich nicht so viele Einblicke, sage ich mal, in meinem Alltag dadurch habe. Und deswegen habe ich viele Fragen.
Ja.
genau, wie gerade gesagt, spielst du bei den Dortmunder Philharmonikern in unserem Orchester und du spielst Viola.
Richtig, oder Bratsche könnte man dazu sagen.
Wollte ich gerade sagen, ist ein anderes Wort für Bratsche, ne?
Richtig, genau.
Das sieht ja für Laien auf den ersten Blick erstmal aus oder ähnlich aus wie eine Geige. Viola klingt auch so ähnlich wie Violine. Erstmal zum Einstieg die Frage, was sind denn die Unterschiede zwischen Bratsche und Geige?
Ja, sehr gute Frage. Ich komme sowieso aus einer Nicht-Musiker-Familie.
Ja.
Daher, ich glaube, die Großteil meiner Familie denkt bis heute, dass ich Geige spiele.
Ja.
Also, und auch wenn ich fremde Leute treffe, dann erkläre ich es immer, dass es eine große Geige ist. Also die Vergleich war ja schon mal sehr, sehr gut. Genau, eine Bratsche klingt ein Quint tiefer. Als eine Geige, aber sonst, man spielt sehr ähnlich. Also
okay.
es ist tatsächlich so, dass ich mit Geige angefangen habe und bis ich 23 wurde, glaube ich, Geige studiert habe. Und da ich aus Ungarn komme und dort mit Musik angefangen habe, bei uns in einer Spezialschule für Musik, musste man als Geigerin auch Bratsche spielen. Also das war ein Pflichtfach quasi.
Krass.
Als Musikerin lernt man sowieso Klavier spielen, als Pflicht.
Okay.
Und eben in Ungarn musste man nicht nur Klavier, sondern auch Bratsche lernen, wenn man Geige studiert hat gelernt hat. Genau, und dadurch kam es. Also für mich, man sagt auch lustigerweise, es gibt die Edelbratschen. Das sind die wirklich mit Bratsche angefangen haben.
Ah.
Davon haben wir auch welche im Orchester. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin vom Geige umgestiegen.
Okay, okay.
Und es geht auch, wahrscheinlich die Edelbratschen in unserem Orchester würden sagen, das ist gar nicht so ähnlich und es sind zwei komplett unterschiedliche Instrumente. Ich komme eher so, dass ich sage, das sind relativ ähnliche Griffe. Und,
okay.
Und wenn man das eine kann, dann kann man schon schlechter oder besser das andere auch.
Okay, okay. Das heißt, die Bratsche ist ein bisschen größer und klingt etwas tiefer.
Richtig. Okay. Man sagt auch, dass das am nächsten an menschlicher Stimme ist.
Ah, krass.
Genau. Die Geige quietscht, ne? Es geht ein bisschen ganz in die Höhe und die Bratsche ist genauso, wie man sonst singen würde.
Also hoch quasi, wie man auch singen könnte und so tief, wie man singen könnte. So.
Ja, man sagen, dass es ein bisschen näher an der menschlichen Stimme ist.
Spannend, okay. Man sagt dann Bratschistin bist du, oder?
Richtig.
Genau. Und wie viele BratschistInnen gibt es bei uns im Orchester?
Wir haben 11,5 Planstellen, das heißt, wir sind 12. Genau. Gerade leider nicht voll besetzt, weil wir ein paar Wechsel hatten, aber wenn wir vollständig sind, dann sind wir 12 Bratschen.
Oh, doch so viele. Wow, okay.
Genau.
Ihr als Dortmunder Philharmoniker spielt ja Konzerte im Konzerthaus und seid aber auch Teil hier bei den meisten Musiktheaterinszenierungen hier im Haus, also Oper und Ballett. Wie ist das? Spielst du dann bei allen Inszenierungen hier mit?
Also es ist schon so, dass man alle Stücke mitlernt.
Wow.
Außer jetzt zum Beispiel bei Midsommar sind, ich glaube, es nur mit einem Streichquartett besetzt von uns. Also es gibt natürlich manche Stücke, die so klein besetzt sind, dass nicht jeder das Stück spielen kann. Aber sonst die großbesetzten Stücke, das ist tatsächlich so, dass man alles lernt, alles mitprobt und dann ist es halt, man hat entweder an dem Abend zu spielen oder hat man zufällig den Abend frei. Aber im Prinzip, genau, Ballett, Oper, Musicals und dann die Konzerte.
Also man lernt erstmal alles und wird dann dementsprechend eingesetzt.
Richtig.
Wenn man eben spielt.
Wow. Genau, oder eventuell sogar kurzfristig, falls jemand krank wird.
Klar. Ja, genau. Okay. Und was würdest du sagen, welche Inszenierung war in dieser Spielzeit jetzt die größte Herausforderung? Ich meine, die Spielzeit geht ja noch ein bisschen, aber man kann ja schon so rückblickend sagen vielleicht.
Also größte Herausforderung eindeutig fürs Orchester kommt noch, das ist das Ringzyklus und das steht ja vor
das
uns noch.
Das habe ich mir gedacht.
Genau. genau, also ich würde sagen, ohne Frage, dass man dann die vier Abende nacheinander spielen muss und das alles drauf haben muss, das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung.
Einige Stunden,
in diese Spielzeit, genau.
Wie oft werdet ihr das vorher komplett proben, glaubst oder?
Also jetzt gerade sind wir noch in der Götterdämmerung Einstudierung. Also es war so aufgeteilt, dass jedes Jahr gab ein Wagner-Oper, haben wir einstudiert. Und dann jetzt ist das letzte Götterdämmerung, ist jetzt noch neu fürs Orchester oder für manche. Ich bin immer ganz, ganz froh, wenn ich merke, okay, da sitzt eine Kollegin mit 20 Dienstjahren und hat schon zwei, dreimal den Ringzyklus hinter sich, dann man merkt auch, mit welcher Sicherheit sitzt.
Okay, es gibt einem dann auch Sicherheit wahrscheinlich.
Genau. Weil man kann so viel üben, aber das ist trotzdem einfach ein Riesenprogramm. Und da braucht man Erfahrung, man braucht einfach diese 20 Dienstjahre, die man nicht sonst irgendwie nachholen kann. Genau. Götterdämmerung, die Premiere kommt noch. Und dann, wir haben jetzt schon in dieser Spielzeit Walküre, Siegfried, also Rheingold schon gespielt, gab schon Vorstellungen und dann jetzt Ende Mai kommen alle nacheinander.
Wie wirst du da durch den Abend kommen? Hast du da irgendwelche, also was machst du dann, um irgendwie die ganzen Stunden durchzuhalten und am nächsten Tag quasi wieder dann fit zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Also das tatsächlich hatte ich noch nie, dass ich in einen Abend und dann den nächsten wieder spielen musste, Wagner spielen musste, weil auch hier im Haus, wenn wir einen GP haben, dann gibt es einen Tag Pause dazwischen bis zur Premiere. Also mal gucken. Ich hoffe einfach, dass das dann im Vormittag erholsam sein wird.
Der Arm noch mitmacht dann. Genau. Okay. Ja. Welches Konzert war bisher so die größte Herausforderung in dieser Spielzeit? Kann man das so sagen?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben Schostakowitsch-Symphonie gespielt. Das war auf jeden Fall für mich auch deswegen, ich glaube, das war Dezember unser philharmonisches Konzert und im Dezember hatten wir einfach viele andere Produktionen, die gelaufen sind und dann noch, wenn das philharmonisches Konzert viel auch ein großes Programm ist, dann muss man halt einfach irgendwie die Zeit finden, extra für dieses Projekt. Und das, daran kann ich mich erinnern. Das war natürlich am Ende einen richtig schönen Abend, aber auch ein sehr schweres Stück, auch von der Hintergrund her. Herr Fels legt da immer Wert drauf. Auch bei dem Stück hat er einen kleinen Vortrag gehalten.
Okay.
Das ist einfach, im 20. Jahrhundert war er sowieso grausam und dann hat er eben über den ganzen Zeit unter Stalin erzählt und wie das Schostakowitsch betroffen hat und aus welchen Gründen diese Symphonie entstanden ist und dann natürlich, dass nicht nur das Spielerische ist kompliziert, sondern auch belastend, das ganze Inhaltliche.
Verstehe.
Das war vielleicht, würde ich sagen, das, was am anstrengendsten war für mich bisher.
Wenn du sagst, Gabriel Fels legt da Wert drauf, dann meinst du, dass ihr quasi versteht, die Hintergründe versteht der Stücke, die ihr spielt, oder?
Ja, ich würde sagen, das macht nicht jeder Dirigent. Dass er, wenn es ihm ganz wichtig ist oder er das Gefühl hat, es hilft uns, dann bisschen wie so ein Schülervortrag. Er kann natürlich jetzt nicht groß was vorbereiten, aber so auf A4-Papiere druckt er die wichtigsten Fotos oder Dokumente, die wichtig sind, aus und dann holt einen kleinen Pinnwand, hängt alles auf und nimmt kurz 10 Minuten vor der ersten Probe, dass er das kurz für uns erklärt.
Das ist toll. Ich finde, also ich kann mir das vorstellen, man kann das jetzt so ein bisschen auch als ZuschauerInnen vergleichen. Ich gucke mir auch, wenn möglich, irgendwie immer Einführungen an oder öffentliche Proben, wo so ein bisschen was erzählt wird, auch zu den Stücken. Jetzt egal, welche Sparte. Weil ich finde, wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, der Personen, die das geschaffen haben, dann versteht man das Ganze irgendwie viel besser. Und ich kann mir vorstellen, wenn man es dann spielt, dann fühlt man das Ganze wahrscheinlich nochmal anders. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Richtig cool, dass er das dann macht, auf jeden Fall. Du kommst jetzt gerade direkt aus einer Probe hierher. Danke nochmal, dass es so geklappt hat. Was genau probt ihr jetzt gerade? Wie lief heute die Probe ab? So, man kann sich das ja, wenn man nicht Berufsmusikerin ist, gar nicht so vorstellen. Also du bist heute Morgen hierher gekommen. Wie ging es dann weiter?
Genau. Wir hatten gerade eine Probe. Das war heute die allererste Probe für ein Konzert, was am Dienstagabend und Donnerstagabend im Konzerthaus stattfindet.
Also heute ist Freitag.
Genau.
Kurzfristig, wow.
Genau, die erste Probe. Aber das ist quasi immer so.
Krass.
Und wir proben, glaube, wir haben 5 oder 6 Proben bis zum Konzert. Und heute Vormittag war Bartok angesetzt. Wir spielen Bartok-Musik für 2 Orchester, 2 Streichorchester und Saiteninstrumente und Schlagwerk. Und wir haben noch eine Bruckner-Symphonie, den haben wir heute früh nicht geprobt. Das war auch so geplant. Das ist einfach, damit man genug Zeit am Anfang für den einen Stück hat und dann die Kollegen, die in diesem Stück nicht besetzt sind, die hatten dann eben nur noch heute Vormittag ein bisschen Zeit, hatten frei und dann heute Abend haben wir erst eine Probe.
In der Folge, die ich schon mit deiner Kollegin Barbara Kohl aufgenommen habe, haben wir auch so ein bisschen über den Alltag von BerufsmusikerInnen gesprochen. Ich kann mir das ja, wie gesagt, gar nicht so gut vorstellen. Möchtest du mal kurz beschreiben, wie so ein Tag bei dir oder so eine Woche irgendwie abläuft?
Bei mir gerade so, dass mein Sohn ist 1,5 Jahre alt und gerade schon in der Betreuung. Deshalb, wenn es Montag bis Donnerstag der Tag fängt so an, dass ich ihn zu der Tagesmutter bringe und dann bestenfalls habe ich ein bisschen Zeit zum Üben.
Selbst für
das
dich
ist,
dann?
Genau, das ist die gerade so in meinem Leben fast die einzige Zeitraum, wo das in Ruhe möglich ist. Genau, dann versuche ich halt vormittags schauen, welche Stücke stehen an oder eben auch, wie wir schon vorher gesagt haben, es gibt auch Repertoire-Stücken, die vielleicht eben schon laufen. Jetzt Valkyrie haben wir vor ein paar Monaten gespielt. Und werden wir Ende Mai wieder spielen. Das heißt, auch da muss ich schauen, also bei solchen Stücken, gerade jetzt beim Ring, dass ich immer wieder auch die Stücken anschaue, die nicht an den nächsten Tag gespielt werden, aber ein paar Wochen später. Was bei mir jetzt zu kurz kommt, aber idealfall auch eine Routine wäre, ich habe noch von einer Professorin von mir ein super Heft, was sozusagen so ein Grundtechnik Buch ist, was man halt ein bisschen spielen könnte täglich, damit man wirklich in Form bleibt. Mhm. Ich glaube, der Vergleich zwischen Leistungssport und Musikinstrument spielen ist wirklich treffend. Und oft ist es so, dass man muss einfach tagtäglich in Übung bleiben, sonst sind diese ganz kleinen Muskeln auch nicht so im Training.
Okay.
Genau.
Auch die mentale Konzentration und so ist auch vergleichbar auf jeden Fall. Ja.
Aber auch wirklich die Schnelligkeit, also das ist dass die Finger einfach
fit bleiben.
Genau das machen, was man gerne hätte.
Ja.
Ja. Und dann, also bei mir der Tag läuft, vormittags entweder komme ich hier zur Probe, also wenn wir proben, proben wir ab 10 Uhr. Und dann proben wir bis um 1 und dann fahre ich nach Hause oder eben in diese Zeit habe ich für mich geübt. Und dann hole ich meinen Sohn ab, dann haben wir eine schöne Zeit zusammen und abends gibt es dann meistens ab 19 Uhr wieder eine Probe oder eben Vorstellung 19.30 Uhr.
Okay, das heißt, wenn du jetzt heute Probe hattest, hast du die Stücke, du meintest, ihr hattet heute die erste Probe, dann zu Hause auch schon vorher vorbereitet und geübt, sodass alle irgendwie auf einem recht guten Stand zusammen zur Probe kommen.
Genau, also Optimalfall ist es dann so, dass die Töne nicht mehr gesucht werden oder der Rhythmus nicht mehr analysiert wird, sondern man verständigt sich. Zum Beispiel jetzt heute früh haben wir Bartok gespielt, dann erklärt Herr Feltz, wie er sich das vorstellt, wie er dirigieren möchte. Da gibt es zum Beispiel unregelmäßige oder untypische, sagen wir mal, Metronomzahlen und dann, oder nicht die Metronomtaktzahlen, und dann erklärt er uns, ob er den 5 so schlägt, dass 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, 4, 5 geschlagen wird. Das sind so minimale Unterschiede, aber das ist natürlich für die Orientierung dann ganz wichtig.
Okay.
Oder wo er einen Akzent haben möchte. Genau, also da klärt man halt so Kleinigkeiten. Oder auch er sagt, welche Tempi er haben möchte oder wo er lauter, leiser, schneller spielen lassen möchte.
Ja. Das dann bei so langen Musikstücken, das stelle ich mir sehr kompliziert vor, sich alles zu merken und keine Ahnung. Also das ist bestimmt sehr, sehr viel Arbeit auf jeden Fall. Wenn dann so um 19:30 eine Vorstellung beginnt oder ein Konzert, wann bist du dann vorher hier und was machst du dann vorher?
Also wir lachen auch immer, dass wenn das Orchester so schon so dreiviertel Stunde vorher am Platz sitzt, heißt das, das Stück sehr schwer.
Ihr trudelt immer recht spät ein, ne? Ich sehe euch ja immer.
Genau, das hatten wir neulich, dass der Kollege sehr gelacht hat. Dass man merkt, das ist ein schweres Stück, weil jetzt schon alle ganz fleißig am Üben sind. Genau, also oft ist es so, dass man, also ich komme so eine gute halbe Stunde früher, weil meine Zugverbindung einfach so ist. Aber so 20, 30 Minuten vorher sind die Leute hier und bei Vorstellungen vielleicht sogar noch eher ein bisschen mehr. Und dann, vor allem wenn es im Graben ist, da muss man auch schauen als Streicher, ob man genug Platz hat, ob alles stimmt. Falls der Stuhl kaputt ist, dann kann man noch schnell mit dem Orchesterwarten reden. Verstehe. Und so weiter. Also es
kann immer was sein, ja.
Kann immer was sein.
Okay. Genau. Und dann hast du dich zu Hause schon irgendwie eingespielt oder machst du es gar nicht oder erst hier oder?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich, also für mich trifft es wirklich zu, dass wenn das Stück schwer ist oder auch wenn es ein Repertoire-Stück ist, zum Beispiel Bayerdärsch kommt jetzt wieder Juni oder Ende Mai wieder. Und ich glaube, zuletzt habe ich es im letzten Kalenderjahr gespielt. Also
so,
da sind jetzt wirklich für mich ganz viele Monate dazwischen.
Ja.
Natürlich in dem Fall würde ich den Stück auch zu Hause nochmal anschauen, aber da die Eintragungen in den Noten anders sind, die wir hier im Opernhaus haben, als die Noten, die ich zu Hause habe, auch deswegen lohnt sich oft für mich ein bisschen früher zu kommen, damit ich visuell einfach nochmal weiß, okay, genau so war die Eintragung in diesen Noten. Weil das passiert dann alles so schnell, da kann auch die kleinste Kritzer einem irgendwie in dem Flow stören, weil man liest quasi und dann plötzlich überlegt man, aber was heißt jetzt hier diese kleine Anmerkung mit dem Bleistift? Genau.
Dass du dann nochmal alles durchgehst, was habe ich da gemeint? Okay.
Genau, bisschen gucken.
Okay. Interessant. Man beobachtet euch ja manchmal so vorher, wie ihr euch dann einrichtet und so. Und ich liebe das ja auch, das habe ich schon oft gesagt, das greife ich jetzt vor, weil gleich kommt ja noch die Rubrik mit dem schönsten Theatermoment. Weil mein Lieblingsmoment ist immer, wenn ich ins Theater dann so reinkomme vor der Vorstellung und das Orchester sich einstimmt. Wenn man so dieses allgemeine Gewusel im Saal hört und gleichzeitig das Orchester, wie ihr euch dann einstimmt. Und deswegen, man bekommt das ja immer so ein bisschen mit, aber was ihr da wirklich so genau macht, das weiß man ja nicht. Deswegen, das finde ich sehr, sehr spannend gerade. Ja. Wie ist das? Du bist ja Musikerin geworden, weil das ja eine Leidenschaft von dir ist. Spielst du auch noch viel so aus Spaß für dich zu Hause oder?
Also gerade gibt dafür gar nicht die Zeit. Mhm. Also ich muss auch sagen, glaube, wenn ich mehr Zeit hätte, wenn ich so viel Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich wirklich auch doch noch für klassische Bratschenstücken ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber ich glaube, dass ich auch mich für Musik entschieden habe als kleines Kind, weil ich Volksmusik so spannend fand. Mhm. Ich komme aus Ungarn und da ist Geige ist ja ein ganz wichtiger Teil von Volksmusik. Und ich bin auch tatsächlich zweimal nach Siebenbürgen gefahren, in ein ganz, ganz kleines Dorf, wo man von alten Volksmusiker Volksmusik lernen kann, die gar nicht Noten lesen können oder Noten schreiben können. Er kann halt nur die Musik spielen, die er gelernt hat als kleines Kind und die er halt jeden Abend oder wann auch immer also Tanzhaus stattfindet, spielt. Und wenn ich Zeit hätte, zum Beispiel sowas noch zu lernen, das wäre, glaube ich, für mich ganz spannend. Aber das braucht wirklich Zeit vielleicht.
Die fehlt gerade hier, kleinem Kind und so, richtig. Das ist klar. Wie du jetzt schon mehrmals gesagt hast, bist du in Ungarn geboren. Ich habe gelesen, dass du deinen ersten Geigenunterricht mit 7 Jahren hattest. Hast du damals auch schon, also kam das aus einem Wunsch heraus, ich möchte ein Instrument lernen?
Ich glaube beides. Also meine Mutter wollte, dass ich habe eine Schwester noch, dass wir beide Instrument lernen. Mhm. Ich glaube, sie fand das einfach wichtig. Aber das, ich wollte unbedingt Geige lernen. Ich glaube, ich kann mich an ein, zwei Momenten erinnern, wo ich Straßenmusiker gehört habe und das, ich fand einfach die Geige ganz toll.
Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob die Geige dein Wunschinstrument war.
Doch, schön. Das war ganz klar. Okay. Beziehungsweise ich habe mich irgendwann daran erinnert, dass ich doch, glaube, Gitarre spielen wollte. Und so bin ich zu Musikschule gegangen und die haben mir Geige ganz schmackhaft gemacht und gesagt, ich glaube, die hatten zu viel Anmeldungen für Gitarre. Und die haben gesagt, ja, fang doch erstmal hier mit der Geige an. Das ist doch auch ein Saiteninstrument, also hat auch Saiten und fang erstmal an. Und wenn du in einem Jahr noch über Gitarre spielen wirst, dann komm wieder zu uns und dann kannst du schon ein bisschen greifen. Aber ich glaube, dann habe ich auch vergessen, dass ich auch Gitarre spielen wollte.
Dann war es dann doch die Geige am Anfang.
Richtig.
Und irgendwann wurde es dann die Bratsche.
Genau.
Irgendwann hast du dann gewechselt. Du hast gerade schon gesagt, dass es recht ähnlich ist, wie man sie spielt. Das heißt, man kann sagen, wenn man eins von beiden kann, fällt es einem wahrscheinlich leichter, das andere auch zu lernen, oder?
Würde ich sagen, genau. Also ich habe da tatsächlich zeitlang parallel beides studiert.
Kommt man da nicht durcheinander?
Doch. Und es ist jetzt kein wichtiger Detail, aber ich fand interessant, ich konnte nur in der Reihenfolge üben, dass ich erst Geige und dann Bratsche geübt habe und andersrum nicht, weil bei der Bratsche muss man halt ganz bisschen größer greifen. Die Abstände sind ganz bisschen größer, aber wir reden wirklich über Millimeter.
Okay.
Und auch den Bogen ist ein bisschen schwerer, man übt ganz bisschen mehr Druck aus und ich fand immer einfacher, mehr zu geben, als dann nach der Bratsche Geige in der Hand zu nehmen. Das fühlt sich an wie so ein Kinderspielzeug.
Ach so,
und
verstehe.
Dann konnte ich gar nicht mehr zurück. Das war interessant.
Ja. Witzig, das ist echt interessant. Ja.
Wie ich das schon vorher gesagt habe, in Ungarn mussten wir einmal die Woche Bratsche lernen, ein bisschen Stücke üben. Und es ist so, dass in einer klassischen Streichquartett sind zwei Geiger, eine Bratsche und ein Cello.
Ja.
Und mein Erlebnis war immer in Ungarn, dass ich habe Geige gespielt und wir haben immer nach Bratschisten gesucht, weil man hat immer doch noch, von Geiger hatte man genug, Cellisten hat man auch immer gefunden und es gab halt bei uns immer die ein, zwei Bratschen, die man so brauchen konnte, aber auch die waren entweder ausgebucht oder wollte man mit denen vielleicht doch keine Kammermusik spielen. Und dann habe ich gemerkt, okay, dann spiele ich doch lieber Bratsche. Und dann,
lieber selbst machen.
Ja, lieber selbst machen. Und auch, ich habe dann gemerkt, wenn ich das gut mache, dann kann ich mit dem besten Geigen zusammenspielen.
Ja, okay.
Und das war so ein bisschen für mich so die schlaue Entscheidung. Das fiel mir jetzt auch ein. Du hast gefragt, was ich gerne dann sonst noch spiele. Kammermusik spiele ich sehr, sehr gern und auch, das kann man halt nur alleine zu Hause nicht machen.
Möchtest du einmal ganz kurz sagen, was es ist für die Leute, die, genau.
Kammermusik, das Wort kommt auch tatsächlich von Camerata, das ist Raum auf Italienisch und das ist einfach, wenn ein paar Instrumente zusammenspielen, das mag auch einfach ein Duo sein, also kann zwei Geigen sein oder zwei Instrumenten oder eben auch am Klavier, wenn zwei sitzen und ein Vierhand-Stück spielen, das ist ja auch schon Kammermusik. Also wenn mehr als ein Instrument oder mehr als eine Person spielt, das ist
aber
ja
kein
schon
großes Orchester.
Kein großes Orchester, das ist auch immer ein Dilemma, wo, oder ich weiß gar nicht, ob da ein offizieller Begriff gibt, wo es endet, weil es gibt ja auch Kammermusikstücken für 12 oder 16 Spieler, ab wann es ein Kleinorchester ist.
Verstehe.
Aber genau, zum Beispiel nächstes Jahr, wir spielen ein Septett. Das sind dann eben sieben Instrumenten, sieben Spieler.
Okay.
Das ist auch noch Kammermusik.
Und das heißt, du hast während des Studiums viel Kammermusik gespielt, weil du dann irgendwann Bratsche gelernt hast und sozusagen die Lücken füllen konntest dann.
Ja, und so bin ich dann quasi auch Bratschistin geworden, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, lieber spiele ich mit den besten Leuten zusammen und wenn das, also ob ich Geige oder Bratsche spiele, ist mir gleich, aber wenn ich als Bratschistin mehr gefragt bin, dann
wenn der Bedarf da ist, ja, auf jeden Fall.
Also es war wirklich eigentlich eher so eine Entscheidung, so ich möchte an dem bestmöglichen Platz enden und dann, wenn das mit der Bratsche besser zu erreichen ist, dann ist es die Bratsche.
Cool, okay, verstehe. Und warum hast du dich dafür entschieden, also du hast ja das Instrument angefangen so als Hobby zu lernen und dann hast du irgendwann angefangen es zu studieren. Warum hast du dich dafür entschieden, ich möchte das jetzt zum Beruf machen, wie kam das?
Gute Frage auch, wann ich das wusste, dass ich es zu Beruf machen will. Also in Ungarn haben wir den System, was ich glaube nur noch in Ostdeutschland und in Westen, also ehemaligen Ostdeutschen und hier irgendwo im Westen noch ein Musikgymnasium gibt. Das ist, glaube ich, eher so ein russisches System und deshalb in Ungarn sehr verbreitet gewesen. Mhm. Ich glaube, hier heißt es Spezi, Musikspezi. Mhm. Und eben in Ungarn sagen wir Konservatorium, Musikgymnasium quasi. Und da geht man schon mit 14. Und die Entscheidung habe ich dann eben mit 14 getroffen, dass ich in so ein Musikgymnasium lerne. Aber in Ungarn ist kein großes Land und gibt es jeden Größenstadt so ein Musikgymnasium.
Okay, wow, cool.
Wo man, eigentlich. Ja, andererseits, es gibt nicht so viele Orchester. Also ja, man überproduziert vielleicht auch, weil eben zwischen 14 und 18 hatten wir dann das Notwendigste an allen anderen Fächern, wie Mathe, Literatur, Geschichte oder so weiter. Es war tatsächlich umgedreht. Also wir hatten vormittags die ganzen Musikstunden, Musikgeschichte, Tonsatz, Solfège, Klavier, Bratsche, Geige, Kammermusik, Orchester, alles vormittags. Mhm. Und ab 2 bis 6:30 hatten wir dann die normale Schule. Aber das hat dann eben auch die Wichtigkeit an den Fächern. Also wenn man zu einem Teenager Mathe ab 18 Boah. Uhr anbietet.
Da kommt nicht mehr viel bei rum.
Genau.
Furchtbar.
Ja.
Okay, sehr anstrengend. Das heißt aber, der Wille war dann auch schon mit 14 da, wenn man das auf sich nimmt, ne?
Ja.
Also den ganzen Tag in der Schule dann zu verbringen und so intensiv das Instrument zu lernen.
Ja, aber ich muss sagen, ich glaube mit 14 wollte ich einfach Musik machen. Da war noch gar nicht so die Gedanke, ich will damit irgendwie damit mein Brot verdienen oder
ja,
so.
Ja.
Es war wirklich nur einfach, das ist das, was mich jetzt am meisten interessiert.
Und verstehe.
Habe ich das gemacht.
Wie läuft dann so ein Studium? Was hat man da so für Fächer?
Genau, da kann ich eben auch nur über Ungarn berichten.
Ja.
Das ist, ich habe Bachelor in Ungarn studiert und wir hatten, wie gesagt, Solfège, Tonsatz, Musikgeschichte, Orchester. Wir hatten auch Kammerorchester, also Streichorchester zusätzlich. Was in Ungarn gibt und ich glaube in wenigen anderen Ländern, wir haben Volksmusik, also man muss Volkslieder lernen, analysieren, auch die Geschichte von Volkslieder. Ja, ich glaube, das war es ungefähr.
Und dann hat man da auch schon irgendwie dann Auftritte während des Studiums und so oder?
Ja,
also praktische Erfahrung?
Auch das ist eher in Ungarn typisch. Wir hatten jedes Semester musste ich in Prüfung spielen, also halbe Stunde ganz alleine. Und sonst, es gab Klassenabende, nennt sich das. Es gibt dann einen Professor, zum Beispiel in meinem Fall, meine Geigenlehrerin hatte wahrscheinlich so 10 Studenten, Studentinnen. Und dann, es gibt einen Klassenabend, wo dann eben diese Klasse, also in den Erstsemester bis zu 6. Semester, alle spielen was vor oder mehrere Stücken. Und dann ist es nur diese eine Klasse und es gibt es regelmäßig dann immer wieder mal, also vielleicht einmal im Semester oder so. Genau.
Du hast ja auch dann in verschiedenen Orchestern und bei Festivals dann gespielt, zum Beispiel Junge Deutsche Philharmonie und auch im Volkwang Kammerorchester.
Richtig.
Mit der Volkwang ist ja hier das Theater Dortmund auch ja sehr verbunden, sage ich mal. Die VolkwänglerInnen, die sind ja regelmäßig hier auch irgendwie auf der Bühne oder wie auch immer. War das dann während des Studiums noch dann oder danach? Weil du hast ja, glaube ich, auch oder den Master hier gemacht in Deutschland?
Ich habe mein Master in Graz gemacht,
Ach
in
so,
Österreich,
okay.
Aber ich hatte ein Erasmus-Semester in
Ach, ja.
Dresden. Und dann aber tatsächlich, es gibt oder gab den Orchester-Master in Orchesterzentrum Dortmund, wo man sich anmelden konnte und man studiert dann nicht in Dortmund, sondern in eine andere Hochschule in NRW. Und da war
okay.
ich in Düsseldorf in der Hochschule eingeschrieben und man hat aber eben die Orchesterprojekte und ganz viele anderen Sachen hier in Dortmund im Orchesterzentrum.
Ah, und kam dann dadurch der Kontakt hier zum Theater? Oder
nee, gar nicht.
Wie bist du hier gelandet 2019?
Das ist dann nochmal was ganz anderes. Was ich noch kurz sagen wollte,
ja.
diese Volkwang Kammerorchester, das ist tatsächlich, glaube ich, früher Teil von der Uni oder hat zu Volkwang-Uni gehört. Heute ist es ein unabhängiges kleines Kammerorchester, wo aber eine Altersgrenze von 35 Jahren gibt. Also ein Profil ist weiterhin, dass es ein junges Kammerorchester ist. Und ich habe dort, glaube ich, 2 Jahre gespielt und lustigerweise inzwischen spielen in unserem Orchester noch 1, 2 ehemalige Mitglieder,
cool.
mit denen ich dann schon dort zusammen musiziert habe. Das ist ein ganz tollen kleinen Orchester. Genau.
Das ist echt cool, dass sich die Wege dann immer wieder kreuzen. So.
Ja, ja.
Ja.
Genau.
Sehr schön.
Und du hast ja gefragt, wie ich nach Dortmund gekommen bin. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, es gibt bestimmt die Besten der Besten, die sich aussuchen dürften, wie, wo die landen.
Mhm.
Für mich war es einfach so, dass ich wollte sehr, sehr gerne eine feste Stelle haben. Ich habe vorher, als ich hier vorgespielt habe, habe ich in Düsseldorf gerade einen befristeten Vertrag gehabt, also Vertretung für jemanden, der gerade eine Pause gemacht hat. Und ich habe hier vorgespielt und ich habe aber in allen möglichen Orchester, die zu den besseren Orchestern in Deutschland gehören, versucht, wo gerade eine Stelle frei war. Also ich muss sagen, es war nicht mein Ziel, genau ja, in Dortmund ja. zu landen. Ich wollte nur in einem ähnlich großen Orchester landen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich eine Einladung aus dem Orchester bekommen habe, weil es tatsächlich so, man bewirbt sich und es ist gar nicht so eindeutig, dass man dann vorspielen darf, weil so viele Anmeldungen kommen, das kenne ich jetzt von der anderen Seite, dass man einfach sortieren muss, weil es gibt nicht die Zeit, dass man für jeder die Chance geben kann. Und deshalb müssen wir schon nach dem Bewerbungen, ein Vorauswahl treffen und dann laden wir meistens so ungefähr 20 Personen ein und dann…
Für eine Stelle?
Für eine Stelle. Oh. Gibt oft 50 oder 100 Bewerber und inzwischen auch für befristete Verträge.
Ja.
Also auch wenn es nur eine Jahresvertretung ist, kriegen wir ganz, ganz viele Bewerbungen. Genau, und wir laden ungefähr für egal welche Stelle 20 Leute ein und dann zum Beispiel so ein Probespiel fängt um 10 Uhr an. Die Kandidaten ziehen eine Nummer, so 9:45 und es wird hier bei uns im OPA ein Wand aufgezogen und das Orchester sitzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt immer der Kandidat. Der eine Kollege, der hinten mitläuft, kündigt an, das ist jetzt Kandidat 1 und dann wird die Person spielen, so ungefähr 2 Minuten oder höchstens 5 und dann geht wieder raus. Und tatsächlich bleibt die erste Runde anonym und die Abstimmung innerhalb des Orchesters nach der ersten Runde ist auch wirklich nur, man stimmt über Kandidat 1 ab, ohne zu wissen, welche Vita, wer das eigentlich war.
Eigentlich cool.
Ja, man versucht halt möglichst neutral zu sein.
Einfach nur
und
die Musik
genau,
zu bewerten.
Ja, ja, allen den gleichen Chance zu geben. Also deshalb… Genau, hätte mir auch nicht unbedingt viel gebracht, Leute zu kennen, weil man muss durch diese erste harte Runde. Und dann,
Ist ja wirklich hart als Bewerberin. Genau. Aber finde ich irgendwie ein sehr, sehr gutes System, muss ich sagen. Und auch cool, dass das Orchester da mitentscheiden kann. So,
ja,
ne?
Das ist ein ganz, ganz großes Privileg,
ja, absolut.
Was die Orchester in Deutschland haben. Das finde ich auch.
Sind dann alle immer da oder nur das Instrument?
Es ist so, dass wenn es ein befristeten Vertrag ist, dann muss nur die Fachgruppe, also zum Beispiel in unserem Fall nur die Breitschlaggruppe da sein. Wenn es eine feste Stelle ist, dann in unserem Orchester ist es so, dass die Hälfte des Orchesters da sein muss.
Ja.
Man darf kommen, also mehr darf es immer sein, aber mindestens die Hälfte und die Fachgruppe vollständig da sein muss.
Das finde ich richtig cool. Das wusste ich nicht.
Ja.
Ja, also das finde ich wirklich toll. Auf jeden Fall. Aber gut, als Bewerberin, furchtbare Situation.
Ja, ist sehr schwer. Wir sind auch, es ist für mich eine große… Großes Anliegen, das möglichst menschlich zu gestalten, weil man hat wirklich als Kandidat, es ist eine sehr harte Zeit und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und ich versuche da das, was geht, für die BewerberInnen ein bisschen angenehmer zu machen. Mhm. Jetzt inzwischen versuchen wir ein paar Bananen rauszulegen oder was auch immer, weil man sieht sich auch gar nicht. Also oft, man sitzt in einem großen Raum hinter dem Vorhang, also wir als Orchester. Und die Kandidaten kommen, spielen vor und wir begegnen die gar nicht. Und das dadurch ist es sehr unpersönlich leider.
Ja.
Und die kommen, reisen an, teilweise mehrere Stunden, müssen übernachten und versuchen das Beste zu bieten, was die haben. Und dann wird man gar nicht wirklich, ich finde es leider sehr hart, diesen Prozess. Aber es gibt kein besseres bisher.
Es hat natürlich einen Sinn, dass es so anonym ist. Aber klar, für die Person, die da spielen muss, ist es ja schwierig.
Ja.
Interessant, okay. Jetzt, wie gesagt, bist du seit 2019 hier fest bei den Philharmonikern. Was würdest du sagen, waren bisher deine Highlights hier so in der Zeit?
Oh, Highlights. Also wir haben mit Herr Fels alle Beethoven-Sinfonien gespielt. Das war, glaube ich, vor 3 Jahren. Haben wir ja auch in Serbien dann dort auch ein Open-Air-Festival mitgespielt mit dem Belgrader. Das war auf jeden Fall ein sehr großen Act. Ich muss sonst nachdenken. Für mich persönlich muss ich sagen, immer wenn ich Tosca spielen darf, das ist die Highlight für mich. Und ich durfte auch hier schon mal Tosca spielen und das ist ich liebe das Stück so sehr, dass ich kann es nicht oft genug spielen. Ich glaube, auch wenn ich schon mal 100 Mal gespielt habe, auch, dann freue ich mich bei jedem Dienst, weil es wirklich für mich, das ist einer der schönsten Stücken. Genau, aber wir haben auch leider nur während Corona haben wir Bartok Blaubart aufgenommen. Das fand ich auch super spannend. Aber es war leider eine Corona-Fassung. Das ist halt, da ich im 1. Januar 2019 angefangen habe, das heißt eben auch, dass ein paar Monate später kam Lockdown.
Das war genau die Zeit, ne? Ja.
Man hätte wahrscheinlich, also ich hätte wahrscheinlich eine größere Liste an schöne Erinnerungen und Erlebnisse, als was dann so durch Corona geworden ist.
Ja, ich habe 2020 mein Studium beendet und bin dann auch direkt in diese Berufswelt, in Anführungszeichen, reingekommen, als nichts mehr ging. Naja, aber wir haben es ja beide geschafft und sitzen hier. Das ist auch sehr schön. Also zwischen Studium und deinem Engagement hier, warst du dann einfach so als freie Musikerin immer so vertretungsweise unterwegs?
Ja, beziehungsweise, also ich hatte eigentlich... Man hat in Deutschland ganz viele Möglichkeiten, als klassische Musikerin ein Praktikum zu bekommen, weil fast jedes größere Orchester hat ein Praktikum. Und so war ich in den Kasseler Theater auch im Orchester ein Jahr lang. Ich hätte da auch ein Jahr länger bleiben können, aber dann habe ich in diesem Kammerorchester in Essen meine Stelle bekommen und von dort aus bin ich nach Düsseldorf und dann habe ich hier die Stelle bekommen. Okay. Also so wirklich freischaffend war ich zum Glück nicht. Das wäre mir, glaube ich, zu stressig gewesen in der Zeit. Genau.
Okay, verstehe. Jetzt mal kurz eine Frage out of context. Du meintest gerade, dass Tosca dein Lieblingsstück ist sozusagen. Was hörst du so privat? Hörst du da auch viel Klassik oder musst du da irgendwie mal was anderes hören?
Ja, ich muss was anderes hören. Ich muss zugeben.
Verstehe ich.
Also ich muss sagen, jetzt, wo ich in Elternzeit war und nicht hier war, jetzt habe ich gemerkt, okay, jetzt ist wirklich so, dass ich gerne zu Hause auch klassische Musik habe. Also ich liebe klassische Musik, natürlich. Ja. Aber irgendwie gibt die Ruhe nicht und auch innerlich diesen Bedarf, wenn ich täglich zwei Proben habe oder so, dann in der Zwischenzeit habe ich nicht das Gefühl, ich möchte jetzt noch unbedingt was. Aber tatsächlich, wir machen immer wieder jetzt Sonntagvormittags klassische Radio an morgens und ich finde es total schön, weil dann können wir auch nicht, wir wissen nicht, was kommt. Ja. Und es ist einfach, wir versuchen auch zu erraten ein bisschen und es ist einfach schön dann. Ein bisschen Klaviermusik oder was Schönes, Einfaches. Und sonst, ich muss sagen, ich höre, glaube ich, relativ wenig Musik generell zu Hause, weil ich bin dann froh, dass es Ruhe, ein bisschen was anderes gibt. Genau.
Ja, genau. Verstehe ich.
Also wenig. Sonst so Jason Mraz oder so, Jamie Cullum, so leicht Jazz-Sachen, aber auch nicht. Mein Mann liebt richtig verrückten Jazz-Kombos. Das ist auch nicht mein. Okay. Also ich brauche einfach Ruhe.
Ja, ein bisschen was Leichtes.
Genau.
Wenn man sich auf der Arbeit schon so sehr mit Musik beschäftigt, ne, und konzentrieren muss. Und kannst du einen Komponisten, eine Komponistin benennen, wo du sagen würdest, die hörst oder spielst du am liebsten?
Hören. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich unterschiedlich, ob ich höre oder spiele.
Glaube ich, ja.
Und also spielen, ich mag sehr gern Strauss spielen, Strauss-Opern und wie gesagt, Puccini ist bei mir ganz groß. Und ja, ich bin ein Fan von Wiener Klassik, wovon aber natürlich nicht so oft eine Möglichkeit gibt, was zu spielen. Oder eben noch Mendelssohn und Brahms, also die Anfang von der Romantik, deutsche Romantik mag ich sehr. Und hören da auch eher Wiener Klassik oder Schubert, Klaviermusik und so. Also einfache Sachen. Eigentlich Orchester hören. Glaube, Orchester ist mir zu Hause zu viel. Wahrscheinlich auch, weil die Lautsprecher, auch wenn ich habe auch nicht so die beste Lautsprecher zu Hause, aber ich glaube, das ist ein anderer Sound, wenn man zu Konzert geht oder zu Hause was anmacht.
Finde ich auch, ja. Wenn die Folge hier erscheint, dann ist ja abends das 9. Philharmonische Konzert. Ansonsten habt ihr in dieser Spielzeit auch noch das Stummfilmkonzert, Charlie Chaplin Goldrausch. Da spielst du wahrscheinlich auch mit dann.
Ich glaube tatsächlich, diesen einen Konzert habe ich frei.
Ah, schön.
Weil ich jetzt noch nicht 100% arbeite und, und dadurch habe ich tatsächlich hier und da mal ein Projekt frei. Und das ist, aber ich habe dann gedacht, schön, dann kann ich vielleicht reingehen. Das Konzert ist schon längst ausverkauft.
Also wirklich, Sonderformat.
Ich habe irgendwann im Januar geguckt und gar keine Karten mehr.
Ja, die sind immer sehr beliebt. Ne? Ja. Dann gibt es auch noch Mitte Juni das 10. Philharmonische Konzert. Es gibt noch ein Familienkonzert, Konzert für junge Leute. Also es gibt noch ein paar unterschiedliche Angebote bis zum Ende der Spielzeit, auch wenn das jetzt wieder mit Sicherheit sehr schnell alles umgehen wird. Also ich finde es so krass, dass schon wieder Ende der Spielzeit ist. Naja. Jetzt ist ja auch endlich die nächste Spielzeit raus. Da gibt es natürlich dann auch wieder große philharmonische Konzerte. Es gibt auch wieder Kammerkonzerte. Die finden ja auch immer an unterschiedlichen Orten dann statt, ne?
Ja, genau. Seit zwei Saisons, genau. Ja. Das war schon die zweite Saison.
Das finde ich immer ganz cool. Ich bin ja auch öfter mal, habe ich mit der Akademie zu tun für Theater und Digitalität und da war ja auch schon jetzt ein Konzert und so. Das finde ich irgendwie ein richtig cooles Format, das dann diese paar MusikerInnen dann auch mal andere Räume nutzen, ne? Das mag ich sehr gerne. Und ansonsten gibt es auch spezielle Konzertformate wieder für verschiedene Zielgruppen natürlich. Die größte Besonderheit in der neuen Spielzeit ist ja, würde ich sagen, dass unser Generalmusikdirektor Gabriel Fels, jetzt schon öfter erwähnt, verlässt uns. Es gibt sogar zwei IntendantInnenwechsel zur neuen Spielzeit. Im Ballett verlässt Xingpeng Wang ja auch das Haus. Also es gibt viele Veränderungen, die jetzt auf uns zukommen. Gabriel Fels war ja 12 Jahre lang Generalmusikdirektor hier. Und für ihn kommt jetzt in der neuen Spielzeit Jordan de Sousa. Der bringt auch im Programm so die ein oder andere Veränderung mit.
Ja. Yeah.
Ne, es wird so ein bisschen neu aufgestellt alles. Was ich besonders spannend finde, ist dieser Deep Dive, den er plant und ich glaube, er auch selbst durchführen wird.
Ja, ne, genau. So habe ich auch verstanden.
Ja, da spielt ihr bekannte Werke und die werden dann von Jordan und euch gemeinsam untersucht, erklärt. Also es ist auch dann für Leute, die vielleicht nicht unbedingt MusikexpertInnen sind. Es ist richtig interessant, glaube ich, ne?
Genau. Also das ist so, dass die Wiener Klassikreihe, die wir hatten mit dem Orchester, das wird nächste Saison nicht weitergeführt. Mhm. Und statt Wiener Klassik kommt Deep Dive. Das ist eine Idee von Jordan de Sousa. Und da wir es noch nicht gemacht haben, kann ich es wahrscheinlich auch nicht ganz erklären. Aber wie ich ihn verstanden habe, er möchte einfach ein bisschen zeigen, wie Musik und auch Musik spielen oder Orchester sich verändert haben über die Jahrzehnten und dadurch die Stücken ein bisschen näher bringen.
Mhm.
Und ich glaube, er möchte genau so machen, dass die erste Hälfte von diesem Konzert genau die Spielweisen oder eben auch zeigt, wie vor 100 Jahren so dieses Stück klingen konnte oder vielleicht noch bei der Entstehung. Und dann, man nimmt es ein bisschen auseinander und dann gibt es eine kurze Pause und dann hört man das Stück so, wie das ist, an, aber vielleicht dann eben mit ein bisschen geschulten Ohr.
Ja.
Also da ist ganz sicher diese Absicht dahinter, dass man die Leute ein bisschen mitnimmt.
Ja, dass man auch ein bisschen was genau auf Details achtet oder so, auf die man sonst vielleicht nicht achten würde oder es auch, wie wir gerade schon anfangs gesagt haben, wenn man so ein bisschen Hintergrund kennt, auch ganz anders hört und versteht dann wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall.
Also ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Ich finde das so interessant. Und es stand auch jetzt in der Beschreibung dieses Formats, dass auch so ein bisschen deutlich werden soll, wie so manche Stücke es einfach über so viele Generationen geschafft haben, Menschen zu begeistern. Also was so dieser Unterschied dann ist, ne? Also in der Qualität der Stücke und so. Also wie gesagt, finde ich sehr spannend. Und vor allem, wenn man Jordan schon mal so erlebt hat, dann weiß man auch, dass es, glaube ich, ein sehr cooler Abend wird, der das locker machen wird. Und das wird jetzt keine Schulstunde, wo man da sitzt und irgendwie sich langweilt.
Das ist ganz sicher.
Genau.
Jordan hat eine Begeisterung für die Musik und auch, glaube ich, für seine Projekte und hat seine jugendliche Energie.
Ja.
Darüber denkt. Das ist ganz sicher.
Ja, ich bin sehr gespannt. Neben dem neuen Format und auch dem inhaltlichen Wechsel, also den inhaltlichen Veränderungen im Programm und so, was würdest du sagen, wie geht es dir mit dem Wechsel? Also was glaubst du, wird sich so für euch MusikerInnen so im Alltag verändern? Was bedeutet dieser Wechsel für euch so als Orchester?
Es ist auf jeden Fall ein großer Wechsel, also 12 Jahre. Das betrifft, glaube ich, jetzt einige Kolleginnen, unter anderem mich auch, dass ich, seitdem ich hier spiele, Herr Fels ist der GMD. Und es wird jetzt natürlich anderes. Auch Jordan de Sousa hatte vorher noch keine GMD-Stelle. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal eine große Wechsel. Gabriel Fels ist jetzt wahrscheinlich ist seine Blütezeit.
Ja.
Und Jordan D'Souza ist mit seiner Alte ist wirklich noch ganz jung, mit ganz frischen Ideen, mhm. was auch sehr spannend ist. Aber das wird sicher eine große Umstellung. Und ich bin auch Orchestervorstand jetzt seit gute paar Jahren. Was heißt es, wir bei unterschiedlichen Verhandlungen oder Diskussionen involviert sind, was mhm. Das Orchester betrifft. Und das ist jetzt auch für mich in dieser Doppelrolle, ich bin nicht nur Orchestermusikerin, sondern auch Orchestervorstand, für mich schon diese Vorwechselzeit sehr intensiv ist, weil wir mit Jordan D'Souza ganz viel im Kontakt sind und mhm. schauen, wie er am besten hier starten kann.
Okay.
Und wie genau seine Ideen in unserem Orchester, in unserem Haus möglich sind. Weil
Verstehe.
Natürlich, es gibt Grenzen. Genau, das muss man einfach schauen.
Ja.
Wie kann man so einen Win-Win machen aus große Pläne, so dass das Orchester auch oder auch das Haus und das ganze Abläufe, die wir haben, sich irgendwie anpassen können, anpassen lassen oder auch seine Pläne vielleicht sich ein bisschen ändern lassen, mhm. lassen dafür, dass es dann am besten stattfinden kann.
Das ist immer diese Frage nach Kunst und Kultur, dem Kunstgedanken auf der einen Seite und dann, was ist realistisch möglich in einem Theaterbetrieb?
Das genau. ist
die Frage aller Fragen, wie immer.
Ja.
Ne?
Ja. Und auch, wie du am Anfang gesagt hast, wir sind nicht nur für harmonisches Orchester. Das wäre ja. wahrscheinlich am einfachsten, wenn mhm. wir neues GMD hätten. Der hätte einfach seine Ideen und man würde es einfach umsetzen.
Ja.
Aber wir sind nicht nur ein harmonisches Orchester, wo wir unsere eigenen Projekte haben, sondern es muss dann eben in den Plan von Oper, vom Ballett, von allen anderen reinpassen.
Ja.
Und das ist halt hohe Kunst.
Ja, genau. glaube ich. Okay, das heißt, du hast einen sehr intensiven Austausch mit dem Generalmusikdirektor. Das heißt, für dich wird es in vielen Bereichen eine große Veränderung sein.
Ja, können wir so sagen. Bei uns gibt es einfach, was die Führung betrifft, ganz viel Wechsel.
Mhm.
Und das ist immer eine Chance für einen guten neuen Start.
Mhm.
Wir hoffen, dass es so wird.
Ja, muss man gut zusammenhalten als Orchester.
Genau, das tun wir sowieso. Genau.
Was machst du als Orchestervorstand genau? Vielleicht magst du kurz einmal über die Aufgaben sprechen.
Das ist, glaube ich, ganz kompliziert zu beschreiben. Ich versuche es. Wir sind jetzt gerade nur 4 Leute, es könnten 5 sein. Laut unserem Tarifvertrag ist der Orchestervorstand eigentlich dafür zuständig, dass die Arbeitspläne kontrolliert werden und auch, dass die Probenabläufe gut sind. Also nicht gut, aber ordentlich, sagen wir mal. Aber wir machen viel mehr als das und wir versuchen einfach die Abläufe optimalisieren. Ah, wir müssen auch die Probespieler leiten, genau. Das ist natürlich eine große Aufgabe vom Orchestervorstand. Und das kannst du dir auch vorstellen, dass in unserem Orchester sind, glaube ich, 100 Planstellen.
So heftig, Riesenorchester.
Ja, so viele sind wir tatsächlich gerade nicht, aber es sind einfach ganz, ganz viele Menschen. Und natürlich hier und da ist jemand in Elternzeit, nimmt jemand vielleicht unbezahlten Urlaub oder eben geht jemand in Rente, kommt eine neue Person dazu. Auch das ist einfach wahnsinnig viel, was da so passieren kann. Wir bekommen ein neues Orchesterprobenzentrum jetzt nach sehr, sehr vielen Jahren. Und zum Beispiel auch da mit den ganzen neuen Schritten sind wir involviert und wird auch unsere Meinung gefragt. Also es gibt einfach unglaublich viele Sachen, mhm. worüber man diskutieren könnte. Auch zum Beispiel, dass, ich glaube, es ist noch in der Mache, dass ein Netz über den Orchestergraben installiert wird.
Ah, okay.
Weil es kann immer passieren. Es gibt deutschlandweit leider auch Horrorgeschichten, was alles von der Bühne in den Orchestergraben
mhm.
gefallen ist.
Mhm.
Und das lässt sich natürlich einigermaßen verhindern, wenn ein Netz drüber hängt.
Klar.
Aber das kennst du wahrscheinlich auch im Theater. Wir sind einfach so viele und es gibt so viele Bereiche, dass dafür ist das, würde ich sagen, Orchestervorstand auch wichtig, dass man diese Zwischengeschichten, wie zum Beispiel das Orchester wünscht sich ein Netz über den Orchestergraben, dass man das irgendwie kommuniziert.
Genau, weil mein erster Gedanke war jetzt direkt, okay, die Technik muss das dann ja jedes Mal, wenn der Orchestergraben
ja.
zu sehen ist, dann irgendwie einhängen, das muss alles dann geschaffen werden und man denkt immer, es sind so Kleinigkeiten, aber am Theater hängt immer so viel noch dran.
Ja, und du denkst, genau, aber da sind wir noch, glaube ich, gar nicht, weil die erste Frage ist, aus welchem Material ja. darf es überhaupt
genau,
sein?
Genau, Brandschutz?
Wegen Brandschutz,
ja. Genau.
Ja. Und ich glaube, es wird noch besorgt, weil eben diese ein bestimmten Material, was für Brandschutz okay ist. Also es ist wirklich, Ja, oder zum Beispiel gerade die Lufttrockenheit im Graben. Also das sind Kleinigkeiten. Natürlich, das sind auch Themen, die erst eine Linie zu Orchesterbüro gehören. Aber wenn etwas passiert, es ist quasi unsere Aufgabe zu vermitteln.
Mhm, verstehe.
Okay. Und es können so viele Sachen passieren mit 80, 100 Leute, unterschiedliche Spielorte. Das ist schon...
Dann seid ihr zu viert die Vertretung. Das genau. Glaube ich, dass da viele Themen sind. Okay, verstehe. Mhm. Worauf freust du dich in der verbleibenden Spielzeit, die jetzt noch, ist ja nicht mehr so lange, ein paar Monate, die jetzt noch ist, oder auch in der nächsten Spielzeit am meisten, würdest du sagen?
Ich muss ehrlich sagen, diese Saison, die Freude habe ich jetzt etwas weniger, weil ich erstmal irgendwie mit Kräften spare, weil es ist noch wirklich sehr, sehr viel auf uns zukommt.
Vor allem die riesige Wagner-Klotz kommt
genau.
Noch.
Aber ich spiele zum Beispiel Bartok immer super gern, also eigentlich zuerst freue ich mich auf den Dienstag und Mittwoch. Und wie du auch gesagt hast, ich finde die Projekte, die neu werden und die Jordan D'Souza plant, sehr spannend. Mhm. Ich finde auch, bin sehr gespannt auf Deep Dive. Und ja. Es wird noch ein neues Format geben, den Late Night.
Mhm.
Und
das finde ich auch cool. Ja.
Genau, und das findet sogar in Kokkerei Hansa statt. Und ja, ich bin wirklich gespannt, auch ob das angenommen wird.
Ja.
Weil solche neuen Formate, muss ich erstmal rumsprechen.
Total. Ja.
Aber ich glaube, das ist wirklich modern und cool und ich hoffe, dass es dann gut ankommt. Ja,
ja, cool. Aber das klingt doch auf jeden Fall nach viel Abwechslung auch in der neuen Spielzeit. Ihr lieben Hörenden, ihr könnt ja mal auf der Webseite schauen, ob euch was interessiert, jetzt was noch so kommt. Da gibt es auch nicht mehr so viele Karten, muss man sagen, für die nächsten Konzerte und Formate. Aber ansonsten schaut doch einfach mal in die nächste Spielzeit. Ich glaube, da ist wirklich, also wirklich für jeden was dabei. Das kann man ganz klar so sagen. Ich würde aufgrund der Zeit dann jetzt einmal in meine Rubriken starten. Und zwar habe ich hier das Glas vor mir stehen mit den Theaterbegriffen drin, das du ja auch schon gesehen hast. Und da darfst du gerne einfach mal reingreifen und dir einen Begriff aussuchen.
Okay, musikalische Leitung steht drauf.
Ja.
Ja, also jedes Projekt hat einen musikalischen Leiter. Das ist natürlich zum Beispiel in dem Fall bei dem Philharmonisches-Konzert war jetzt Gabriel Fels.
Mhm.
Es ist auch so, in unserem Haus haben wir, ich hoffe, ich das jetzt nicht falsch sage, ich glaube, wir haben den GMD, wir haben den stellvertretenden GMD und erste und zweite Kapellmeister. Ob jemand noch den Titel von dritten hat, weiß ich nicht.
GMD ist Generalmusikdirektor, genau.
Danke. Also auf jeden Fall haben wir mindestens 4 DirigentInnen und ein musikalischer Leiter ist immer die Person, würde ich sagen, eigentlich letzten Endes der dirigiert oder die dirigiert. Und diese Person verantwortet aber alles, was die künstlerische Planung betrifft, auch zum Beispiel, welche Besetzung spielt. Ein Orchester kann mit 16 Geigen spielen, mit 16 ersten Geigen spielen, aber kann auch mit 8 ersten Geigen spielen. Mhm. Und auch diese Entscheidung, das ist zum Beispiel oft, das kriege ich oft mit als Orchestervorstand, diese Diskussion, wie groß soll das Orchester sein, wenn es gerade irgendwie doch nicht geklärt ist.
Mhm.
Weil manchmal wissen wir, welches Stück gespielt wird. Wir haben auch die Noten schon zur Verfügung, aber es ist irgendwie vielleicht doch noch in der Schwebe. Ist es ein Pult, ein Pult sitzen 2 Geigen oder 2 Streicher? Ist es ein Pult mehr oder weniger? Okay. Es ist auch oft Diskussionen wegen Grabengröße. Zum Beispiel unser Graben ist gerade so für Wagner-Produktionen noch okay.
Mhm.
Und wir sitzen aber auch sehr eng schon jetzt. Und dann auch da gibt es mit dem musikalischen Leiter immer Diskussionen, passt noch ein Pult, passt noch ein Spieler rein oder eher nicht.
Okay.
Auch solche Diskussionen. Aber auch die musikalische Leiter entscheidet, oder der musikalische Leitung entscheidet über den Ablauf. Zum Beispiel, dass es heute früh nur Bartok gespielt wurde und heute Abend Bruckner dran ist.
Okay.
Würde ich sagen.
Und die Person, die arbeitet doch auch mit den, also zum Beispiel in der Oper, mit den SängerInnen dann auch zusammen und so, ne?
Denke ich, ja.
Genau, ja.
Aber ich muss sagen, ich weiß tatsächlich nicht so ganz genau, was passiert, bevor wir die Sänger sehen.
Ja, also verstehe.
Ganz sicher haben die schon mit zusammen geprobt. Die Sänger proben auf jeden Fall auch mit den Korrepetitoren.
Ja.
Aber
diese Einzelproben, aber ja.
Sicher auch mit den Dirigenten, ja.
Okay. Jetzt komme ich zum schönsten Theatermoment. Wenn du privat ins Theater gehst, hast du da einen Moment, zum Beispiel vom Kartenkauf oder du bekommst eine Karte, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause und spreche vielleicht noch mit meinen Liebsten über das Gesehene. Hast du da einen Moment, wo du sagst, das ist immer mein Lieblingsmoment?
Also ich freue mich, glaube ich, immer vor allem, wenn ich im Haus komme. Also sei es zum Beispiel, ich glaube, ich gehe eher dann ins Konzerthaus zu Philharmonisches Konzerten, wo ich nicht beteiligt bin. Dann glaube ich immer, wenn ich im Konzerthaus reinkomme vor dem Konzert und dann ein Publikum treffe und die anderen ZuhörerInnen und diese Zeit, bevor es anfängt, ab dem Zeitpunkt, wo man erst zu Garderobe kommt oder so. Ich glaube, diese Zeit, das mag ich sehr. Diese Vorfreude.
Ja.
Einfach.
Verstehe ich gut.
Ja.
Und wenn du selbst spielst?
Wenn ich selber spiele, ich glaube, das ist ganz stückabhängig. Aber ich glaube schon, dass ich mich dann auf das Spielen freue. Also es gibt dann in jedem Stück so Momente, die ich besonders schön finde oder herausfordernd sind und hoffe, dass die klappen. Und wenn die geklappt haben, dann freue ich mich. Oder halt, ja, wirklich jetzt wieder Tosca oder so, da gibt es einfach die Gänsehautmomente, worauf ich mich jedes Mal freue. Also ich glaube, da ist es schon nicht, dass es vorbei ist und Applaus gibt, sondern eher währenddessen die schöne Momente.
Okay.
Genau, im Orchestergraben kann man viel Späßen machen, weil es ist, ja, es hat seine eigene Stimmung, weil man ist unter sich und natürlich bringt Höchstleistung, aber währenddessen kann man trotzdem ein bisschen so kleine Scherze machen miteinander.
Ja, schön.
Genau.
Jetzt habe ich am Ende noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
Ja.
Die erste ist wahrscheinlich relativ leicht. Geige oder Bratsche? Erstmal spielen.
Spielen Bratsche.
Und hören?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen inzwischen auch Bratsche.
Okay. Lieber Teil einer Produktion sein oder ein Konzert spielen?
Sehr schwer. ich würde sagen, also in meisten Fällen doch Konzert, aber es gibt die paar Stücken, wie eben Strauss-Opern oder Puccini-Opern, wo ich doch definitiv lieber im Graben bin und Teil von diesen Produktionen bin, weil so komplex ist kein Konzert wie diese Stücken.
Okay. Ja. Lieber Theater Dortmund oder Konzerthaus Dortmund?
Ach, dann Theater Dortmund, ja.
Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Morgenmensch, würde ich sagen.
Oh, okay.
Doch, eher.
Okay.
Vielleicht hat auch damit zu tun, dass ich konsequent um 7 Uhr geweckt werde.
Ja, das ist gut. Da muss man Morgenmensch sein gerade.
Bleibt mir nicht viel.
Okay. Und ihr habt ja auch Kaffeehauskonzerte, dazu passend. Lieber Kaffee oder Tee?
Ah, Kaffee.
Und die letzte Frage, lieber im großen Orchester oder im Kammermusikensemble spielen?
Da doch, also am liebsten Kammerorchester oder Kammermusik spielen. Aber natürlich, das sage ich aus der Situation, also vielleicht, wenn ich länger komplett ohne Orchester leben müsste, dann vielleicht würde ich sagen, doch Orchester. Aber da ich das immer habe, natürlich habe ich die Sehnsucht mehr nach Kammermusik.
Das okay.
Ist ein gut, also von meinen aktuellen Situationen würde ich Kammermusik antworten.
Okay, verstehe. Ja, liebe Susanna, vielen, vielen Dank für deine Zeit zwischen Proben und allem, was ansteht. Das war ein richtig spannendes Gespräch. Ich finde euren Beruf einfach faszinierend. Deswegen, das war sehr, sehr interessant für mich, muss ich wirklich sagen.
Cool.
Danke für die interessanten Antworten auf jeden Fall.
Danke, dass ich hier sein dürfe.
Und euch danke ich wie immer, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. Bis dahin folgt doch gerne diesem Podcast und schickt uns auch sehr gerne Feedback, egal ob über Social Media oder ihr könnt bei Spotify oder Apple Music auch direkt eine Bewertung abgeben. Das würde dem Podcast auch sehr helfen, anderen Leuten ausgespielt zu werden, die vielleicht gar nicht so viel erstmal mit Theater zu tun haben. Also es würde mich sehr freuen, von euch irgendwie zu hören, wie euch der Podcast gefällt. Folgt doch gerne dem Theater Dortmund und auch den Dortmunder Philharmonikern auf Social Media. Und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dann!